in Vers 13, in 12 und 13. Nein, Entschuldigung, es ist Vers 13. In Kapitel 1 des Kolosserbriefes lesen wir vom Königreich des Sohnes. Und wir befassen uns, wir begannen gestern Abend, uns mit der Frage zu befassen, wer dieser Sohn sei, was er für uns bedeutet. Wer ist der Sohn, der ein Königreich hat, der Sohn eines Vaters, der in Vers 12 nicht näher bezeichnet wird, von dem wir aber wissen, wer er ist? Wer ist dieser Sohn? Nun, er ist der Sohn des himmlischen Vaters, und zwar in einer ganz besonderen Weise. Er ist es geworden durch die Jungfrauengeburt, durch die Auferstehung, und er ist es, der auch Sohn unseres Vaters ist, mit dem wir verwandt sind. Wir sind seine Brüder geworden in ihm, aber das heißt nicht, dass er auf unserer Ebene bleibt. Wir sind auf seine Ebene gleichsam gezogen, aber er ist unendlich mehr und höher als wir. Paulus sagt, er sei der Sohn der Liebe des Vaters. Das kann man wohl auf zweierlei Art und Weise auffassen. Der Genitiv, der zweite Fall, ist nicht immer allzu deutlich. Und gerade im Griechischen kann er noch mehr Bedeutungen annehmen als im Deutschen. Aber in diesem Fall denken wir einmal an die Sendung des Sohnes in die Welt und dass er gerade dazu kommt, um die Liebe Gottes zur Welt zu offenbaren. Und so wird er der Sohn der Liebe des Vaters zu den Menschen. Er sagt, ich komme, deinen Willen zu tun, das Opfer zu sein, damit deine Liebe zur Erfüllung kommt in den Herzen deiner Geschöpfe. Gerade deswegen, nicht nur, aber gerade deswegen auch, bekundet Gott seine Liebe zum Sohn. Der Sohn ist der Gegenstand der besonderen Liebe des Vaters. Das wäre das andere. Dieser Sohn ist also Sohn des Vaters, Gottes des Vaters. Dann heißt es, hat er ein Königreich? Und das bedeutet natürlich, dass er ein König ist. Und er ist unser König. Manchmal denken wir schon daran, wir haben einige Lieder, die ihn ja als König rühmen. Manchmal schiebt das man eher in die Zukunft oder auf ein anderes Gleis. Und es wird einem nicht so gegenwärtig, welche Stellung Jesus einnehmen will in unserem Leben. Glücklicherweise hat Gott uns eine große Auswahl von Bezeichnungen gegeben, damit wir ein umfassendes Bild bekommen und auch nicht ausweichen können, wo es drauf ankommt. Jesus ist unser Hirte, das müsste eigentlich genug sein, aber damit es wirklich deutlich wird, dass er unsere Autorität ist, dass wir ihm unterstellt ist, heißt er auch Haupt des Leibes und, wie schon gesagt, heißt er auch König. Und wir sind seine Untertanen. Ferner in Vers 14, so weit waren wir gekommen, in Vers 14 erfahren wir, dass dieser Sohn unsere Erlösung ist. Objektiv unsere Erlösung in seiner Person. Er ist unser Erlöser und unsere Erlösung. Er ist das Heil. In ihm haben wir heute die Erlösung und einige auch gute, Handschriften fügen hinzu, durch sein Blut. Das muss nicht vom Epheserbrief übernommen sein, wie einige Bibelkritiker das haben möchten. In dieser Erlösung liegt auch die Vergebung der Sünden. Wenn er uns befreit, übrigens, ich kann vielleicht noch hinzufügen, es fällt mir gerade ein, bei diesem Wort Erlösung wird manchmal viel daraus gemacht, dass das griechische Wort Freikauf bedeuten solle. Man sollte hier etwas vorsichtig sein. Dieser Gedanke ist schon in der Sühnung, der Gedanke des Freikaufes. Und er kann in dem griechischen Wort für Erlösung enthalten sein. Aber er muss es nicht. Und das Wort mit Freikauf zu übersetzen, wäre zu eng. Das deutsche Wort Erlösung ist weitergezogen und ist auch besser. Das Wort kann einfach gebraucht werden für Retten selbst oder für Befreien besser. Ob das nun durch die Lösung eines Wertes ist oder nicht, Geld zum Beispiel, muss nicht sein. Es kann auch auf eine andere Art und Weise eine Befreiung geschehen und dieses Wort gebraucht werden. Aber dennoch, wie schon gesagt, ist unser Heil, ist unsere Erlösung tatsächlich auch ein Freikauf. Wir werden freigekauft von der Sünde. Und eben deshalb ist uns auch die Vergebung möglich. Die darf abgeholt werden. Und Paulus gebraucht diesen Ausdruck in Römer 4 parallel zum Gedanken der Rechtfertigung. Wenn wir diese Schuld gestrichen bekommen haben, sind wir gerechtfertigt vor Gott, in eine richtige Stellung gebracht vor dem Gesetz. In Vers 15, wir kommen heute Abend zu Vers 15, wird gesagt, weiter, weil wer Jesus ist, was wir an ihm haben, er ist Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und hier wollen wir ein wenig stehen bleiben, denn dieser Ausdruck ist nicht einfach. Die deutschen Wörter sind einfach. Aber die Wahrheiten, mit denen diese Bezeichnungen verbunden sind, sind nicht immer so schnell zur Hand zu bekommen. Er ist Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Was heißt erstens Ebenbild? Und dann in welcher Verbindung wird dieses Wort gebraucht? Wir dürfen Vers 15 nämlich nicht von Vers 14 abkoppeln, wie wenn das zwei verschiedene Sätze wären. Moderne Übersetzungen, die nicht immer zu Recht Übersetzungen genannt werden, zerreißen die Sätze zu schnell. Ich habe nichts dagegen, dass man aus den langen Sätzen kürzere baut. Man sollte aber, wenn man das macht, die Verbindungswörter nicht vergessen, damit die Einheit des größeren Satzes in der Vielfalt von Sätzen nicht untergeht. Also, was heißt Ebenbild? Nun, da dürfen wir ganz zurückgehen zum ersten Kapitel der Bibel. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen und zu einem Ebenbild Gottes bestimmt. In diesem Ebenbilde konnte er wahrscheinlich zunehmen, wie wir auch schon Ebenbilder Gottes sind durch die Erlösung, durch die neue Schöpfung, dennoch aber wachstumsfähig in diesem selben Bild sind. Einen anderen Text könnten wir heranziehen, um uns das deutlich zu machen. Die bekannte Geschichte von Jesus und der Münze. Man will von ihm wissen, ob man Steuer bezahlen müsste. Und Jesus fragt nach einer Münze und nach dem Ebenbild, auf der Münze. Heute haben wir den Computer und da ist viel von den Symbolen oder den Ikonen die Rede. Das ist das griechische Wort und bedeutet einfach Bild, Image, auch ein gutes deutsches Wort geworden. Ob Selbstimage oder etwas anderes. Das Bild auf der Münze war das des Kaisers. So trägt der Mensch das Bild Gottes an ihm. Er ist nicht, die Münze ist nicht der Kaiser. Aber das Bild des Kaisers ist auf der Münze. Wir sind nicht Gott, aber wir tragen das Bild Gottes an uns und in uns. In Römer 1, Vers 23 haben wir wieder denselben Gedanken und ein Beispiel, an dem wir uns das vergegenwärtigen können. Römer 1, Vers 23 heißt es, sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ein für ein Abbild, nämlich eine Ähnlichkeit vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von Vierfüßlern und von Kriechendem. Bilder dieser geschaffenen Wesen wurden als Gottesbilder benutzt. Sie waren also Abbilder des sich gedachten Gottes. Sie waren für die Menschen Ikonen geworden, die sie anbeteten. Aber dann haben wir den zentralen Text in Hebräer Kapitel 1, wo Jesus als das besondere Ebenbild Gottes gezeigt wird. In den Versen 2 und 3 von Kapitel 1 lesen wir, redet er in diesen Tagen, den letzten, zu uns durch den Sohn, den er zum Erben von allem einsetzte, durch den er auch die Welten mit ihren Zeiten machte, welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Jesus, der Christus, ist ein Ebenbild Gottes, aber ein viel genaueres, als wir es sind. Und gerade dieser Gedanke soll uns jetzt als Brücke dienen, um jetzt den Sinn dieses Ausdrucks an dieser Stelle zu besprechen oder zu bedenken. Warum gebraucht Paulus den Begriff Ebenbild an dieser Stelle? Was will er damit zum Ausdruck bringen, dass er im Hochheben unseres Herrn ihn an dieser Stelle ein Ebenbild nennt? Sagt das den Kolossern etwas? Sagt es uns etwas? Warum Ebenbild? Nun, hier gehen wir zurück zu Vers 14. Er ist Erlöser. Und gerade als Erlöser ist er unser Ebenbild und Gottes Ebenbild. Er ist nämlich Sohn Gottes und somit Bild Gottes und Menschensohn und somit auch ein Abbild von uns. Er trägt unser Bild. Er ist also Gott und Mensch in einem, wahrer Gott, wahrer Mensch, Bild von beidem, ist aber auch in der Tat beides, nicht nur Bild. 1. Mose 1 hatten wir schon angeführt. In 1. Mose 3 wird das Bild, das in Kapitel 1 geschaffen wurde, verstümmelt. Dieses Bild fällt von Gott ab und das Bildnis Gottes in ihm ist nicht mehr klar zu erkennen. In einem gewissen Sinne ist er noch Bild Gottes. Das besagen andere Stellen, die wir bekommen haben nach dem Sündenfall. Wir sind immer noch im Bilde Gottes Geschaffene. Im Alten und im Neuen Testament lesen wir das. Und das schließt die unbekehrten Menschen ein. Aber es ist ein nicht immer gut erkennbares Bild Gottes, arg verstümmelt und nicht mehr brauchbar für Gott, für die Gemeinschaft Gottes. Er muss es eigentlich in den Abfall stecken, wenn es nicht um seine Liebe wäre, gleichzeitig. Dann hätte er das getan. 2. Korinther 4, Vers 4 lesen wir. In denen der Gott dieser Weltzeit, nicht der wahre Gott, aber der, den die Welt für Gott hält, in denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Vers 5. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus, also dieses Gottesbild. Wir verkünden Christus, Christus Jesus als Herrn. Immerhin ist das genaue Ebenbild Gottes und so auch Gott selbst, deshalb unser Herr. Uns selbst aber als eure leibeigenen Knechte Jesu wegen, weil Gott es ist, der, der das Licht aus der Finsternis scheinen ließ, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Gesicht Jesu Christi. In diesem Ebenbild leuchtet die Herrlichkeit Gottes aus seinem Gesicht. Sieht man den Sohn, dann sieht man den Vater, den, von dem er ein Bild ist. Weiter, Hebräer 1 hatte ich schon angeführt, er ist das genaue Ebenbild. Römer 8, 28 und 29 hatte ich gestern Abend angeführt, aber wir wollen es jetzt wieder lesen. Vers 28 sollte hinzugelesen werden, da dort der Anfang dieses Satzes liegt. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, das ist eine Bezeichnung für Gottes Kinder, das ist ein Zustand, ein Adjektiv eines Christen, er ist ein Gottliebender, wirkt alles zusammen zum Guten, nicht irgendwie zum Guten, sondern zu einem ganz bestimmten Guten etwas. Denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Hier wird weit ausgeholt. Hier wird zurückgegangen auf den Vorsatz, den Gott gefasst hat. Aber dieser Vorsatz ist ein Heilsvorsatz. In dem Zusammenhang des Heils werden diese Aussagen gemacht. Weil, jetzt haben wir die Begründung, nicht denn, sondern im Griechischen steht hier hoti, das heißt, es ist die stärkere Begründungsweise, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde gleichgestaltet zu sein, sprich dem Sohn. Das ist etwas anders übersetzt, als es bei Ihnen sich liest. Wir haben hier wieder einen Genitiv, den Westphal. Und in diesem Fall bekommt die zweite Seite des Westphals, wir haben also zwei Substantive, Ebenbild und Sohn, Ebenbild des Sohnes oder seines Sohnes, Ebenbild und Sohn sind hier nicht gegenseitig abhängig oder das eine vom anderen, sondern ist dasselbe. Der griechische Genitiv wird oft gebraucht, um das zum Ausdruck zu bringen, dass wir mit im Deutschen mit das heißt, zum Ausdruck zu bringen. Dass, seinem Sohne gleichgestaltet zu werden, das heißt, dem Ebenbilde oder umgekehrt, dem Ebenbilde gleichgestaltet zu werden, das heißt, um es deutlich zu machen, seinem Sohne gleichgestaltet zu werden. Er ist dieses Ebenbild. Jetzt haben wir zwei Ebenbilder. Jesus, der Sohn, ist das Ebenbild und wir werden diesem Ebenbild gleichgestaltet. Jetzt sind wir auch Ebenbilder. Und da sind wir bei dem Sinn des Heils in Bezug auf 1. Mose 1 und 3. Lassen Sie mich das noch etwas anders sagen. 1. Mose 1 wird der Mensch als Bild Gottes geschaffen. 1. Mose 3 wird dieses Bild verstümmelt. Gott schafft sich ein neues Ebenbild, ein vollkommenes, ein noch genaueres, das nun dieses Bild gleichsam vor ihm ersetzt. Dieses Bild nimmt den Platz des ersten Ebenbildes ein und wird an seiner Stelle verstümmelt. Ende Jesaja 52, dermaßen, dass man die Züge eines Menschen kaum oder überhaupt nicht mehr erkennen kann. So verstümmelt. Aber in Kapitel 53 wird klar gemacht, warum. Wir hielten ihn für einen von Gott Bestraften. Aber er wurde unserer Sünden wegen geschlagen. Deshalb verstümmelt. Alle unsere Schuld warf Gott auf ihn. Und er trug sie und wurde so durch das Schlagen von Menschen und Gott verstümmelt. Übrigens, Gott hat ihn geschlagen. Ja, nicht nur Menschen. Er warf alle unsere Schuld auf ihn. Seinem Ebenbilde gleichgestaltet zu werden, ja, dieses Ebenbild, das verstümmelt wird an unserer Stelle, stirbt, entsteht aus dem Grabe, neu geboren, ist immer noch Menschensohn im Bilde Gottes und Gottes Sohn also. Aber jetzt steht er als Mittler da mit einem vollendeten Werk und ruft uns zu ihm und wir können jetzt wiederhergestellt in die Gemeinschaft Gottes, zu der wir als Ebenbilder bestimmt waren, über dieses Heilsebenbild. Und jetzt verstehen wir den Zusammenhang zwischen Kolosser 1, Vers 14 und 15. Warum das Wort Ebenbild in die Gegenwart oder in die Gegend von Erlösung gehört. Erlösung durch ein Ebenbild. Das war der Zweck, dass er Ebenbild wurde. Das war der Sinn, das Heil für uns zu erwerben. Sonst wäre das nicht geschehen. Er hat es nicht nötig, ein Ebenbild Gottes zu werden. Er war ja Gott selbst. Der ewige Gott war er, der Jahwe des Alten Testamentes. Aber er ließ sich senden, die ganze Dreieinigkeit war damit einverstanden, einschließlich der Sohn. Und er kommt als ein Bild Gottes in Menschengestalt, um uns zu erlösen, herauszulösen aus unserer Misere. Also, das ist gleichsam der Zusammenhang, die weitere Geschichte. Wir könnten noch 2. Korinther 3, Vers 18 als letzte Stelle hinzunehmen, um diese Geschichte, unsere Heilsgeschichte, zur Abrundung zu bringen. Wir aber alle schauen mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel. Nicht spiegeln wir, sondern das Wort wird von einem Schauen in einen Spiegel gebraucht. Wir schauen mit einem entschleierten Gesicht in einem Spiegel, in dem die Herrlichkeit des Herrn liegt. Wir schauen diese Herrlichkeit des Herrn, werden dabei in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das Ziel Gottes mit uns über das Ebenbild seines Sohnes. Jetzt könnten wir auch noch 1. Johannes 3 anfügen. Wenn wir ihn sehen werden, das ist dann die Vollendung, werden wir so sein, wie er ist. Das Ziel wird erreicht werden. Und wir werden wirklich in seinem Ebenbilde sein. Wir kommen zum zweiten Teil von Vers 15. Er ist das Ebenbild. Aber nachdem er diesen Ausdruck gebraucht hat, fügt er gleich einen anderen Ausdruck hinzu. Um das Bild vom Heil in Christus, in der Person, ja, vollständiger zu machen. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung. Erstgeborener aller Schöpfung. Was ist ein Erstgeborener? Eigentlich wäre es ganz einfach, wenn wir nicht die Theologen hätten. Die können uns manchmal helfen, manchmal nicht. Ich möchte allen Christen, das tue ich immer wieder, alle Christen möchte ich Mut machen, über die Schulter von Theologen zu gucken und zu kontrollieren, ob sie es auch wirklich gut machen. Und das dürfen wir als Laien. Vergessen wir nicht, dass wohl die meisten der bedeutsamen Männer in der Kirchengeschichte Laien waren, nicht Theologen. Augustin war ein Laie, theologisch gesprochen. Ja. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, darf genauso viel wissen wie irgendein studierter Theologe. Wir alle sind gleichwertig in einem gewissen Sinne in Christus. Verschieden begabt, das stimmt. Aber es kommt nicht darauf an, wo wir oder bei wem wir studiert haben. Höchstens, ob wir bei Jesus studiert haben. Ja. Und durch seinen Heiligen Geist kann der einfachste Christ in große Weisheiten geführt werden, wodurch er zum Segen für viele in der Gemeinde Jesu und auch in der Welt werden kann. Während ein anderer Studierter arm dasteht. Aber es kann auch umgekehrt sein, das wissen wir natürlich. Aber ich plädiere dafür, dass wir aufhören mit einem Spezialistentum. Nun, ich glaube, ich renne hier offene Türen ein, in diesem Kreis. Das dürfte hier längst klar gewesen sein. Aber es muss immer wieder gesagt werden, weil in gewissen Kulturen, das merke ich, man einen ungeheuren Respekt hat vor, ja, aus verschiedenen Gründen vor gewissen Menschen, die angeblich etwas höher stehen. Ich merke es auch in Nordamerika. Die Christen haben ungeheuer großen Respekt vor Theologen. Wenn da jemand etwas weiß, der muss zitiert werden und dann ist das auch so. Ich bekomme den Eindruck, dass es dort noch viel weniger der Fall ist, dass Christen selbstständig werden. Nun wissen wir, kennen wir die Mentalität der Deutschen. Hier ist eine gewisse Hierarchie. Universitätsprofessoren nehmen eine ganz besondere Stellung ein, das kennen wir. Und dennoch ist hier, das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, ist hier doch mit der Zeit unter Gläubigen etwas gewachsen, was sehr erfreulich ist. Ich bin ja viel gereist, auch in Europa, und bin vielen Christen begegnet, die sich wirklich Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und zu studieren und erfreulichen Fortschritt gemacht haben. Man kann oft viel von ihnen lernen. Ich habe mir schon längst es zur Regel gemacht, bereit zu sein, von jedem zu lernen, den Gott mir in den Weg schickt. Denn es kann ein Christ sein, der eben zum Wiedergeburt kam und Gott mag ihm etwas schenken, das er mir geben kann. So leben wir als Leib Jesu, nicht wahr? Glieder am Leib dienen einander, auch das frischeste Glied. Jetzt zurück, Erstgeborene. Was heißt das? In welchem Sinne wird dieses Wort gebraucht? Was bedeutet das Wort? Der Erstgeborene ist bekanntlich das erste Kind in der Familie. Das erste Kind eines Vaters oder einer Mutter oder beiden. Im Falle Jesus ist er das erste Kind von Maria. Der Erstgeborene, das erste Kind. Normalerweise folgen dann andere Kinder und dann ist er in Relation zu den anderen Kindern der Erstgeborene. Aber es müssen auch keine anderen Kinder folgen. Er ist der Erste, der den Mutterleib gebrochen hat und hervorgekommen ist als Kind dieser Eltern und kann immer noch als Erstgeborener gelten, als heißen. Nach dem Gesetz war der Erstgeborene sehr privilegiert. Er war der Haupterbe. Manchmal wird dieses Wort so gedeutet, oder man will es so deuten, dass es von einem besonderen Ehrenplatz gebraucht wird. Es würde jetzt seine Bedeutung verschoben bekommen haben und es würde nicht notwendigerweise Erstgeborener bedeuten, sondern der Begriff Erstgeborener würde als Ehrenbezeichnung, weil das eine Ehre war, wird es zu einem selbstständigen Ehrenplatzausdruck gebraucht. Ich bin dem Begriff etwas nachgegangen. Wir sollten immer wieder bereit sein zu kontrollieren, was uns da in den Kommentaren und Lexika begegnet. Denn da stimmt manches nicht bei näherem Hinschauen. Und mir fehlt eine gute Begründung für diesen Gebrauch des Begriffes Erstgeborener. Schon dieses einmal. Aber kommen wir jetzt zum Text. Der nähere Zusammenhang kann uns helfen im Kolosserbrief 4. Vers 15 ist ja Ergänzung zu Vers 14. Und zwar eine erklärende Ergänzung. Mit Vers 15 soll Vers 14 etwas näher beleuchtet werden. In Vers 15 selbst ist der zweite Teil des Verses wiederum Erklärung und Ergänzung des ersten Teiles. Denn der Vers 15 hat ja zwei Teile. Der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung. Das ist nicht nur eine Liste, eine addierende Liste, sondern das ist eine erklärende Folge. Was folgt, erklärt das Vorangegangene. Vers 15 als solches erklärt Vers 14 und der zweite Teil von Vers 15 erklärt den ersten Teil von Vers 15. Wieso ist er Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Auch als Erstgeborener aller Schöpfung. In Vers 18 haben wir ferner eine Erklärung zu Vers 15. 18 wird zu schnell von 15 abgekoppelt, beziehungsweise umgekehrt. Weil da etwas dazwischen steht, meint man, 15 würde etwas anderes aussagen als Vers 18. Aber warum? Wir haben denselben Ausdruck. Warum fangen wir nicht einmal mit dem Text selbst an und bleiben beim Text? Und lassen den Text für sich sprechen. Weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und so weiter, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten. Eine kleine Ergänzung, aber wieder eine erklärende Ergänzung zu der Aussage von Vers 15. Vers 18 macht deutlich, was Paulus erst sich dachte in Vers 15. Aber um dieses alles zu verstehen, warum Paulus so gedrängt spricht, wollen wir wieder etwas weiter ausholen und den ferneren Zusammenhang konsultieren. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, besser geboren. Interessant ist, wie dieses Wort geboren gebraucht wird. Es wird auch von der Auferstehung gebraucht. Andererseits kann das Wort Auferstehung auch gebraucht werden für Geburt. Wie zum Beispiel Markus Kapitel 12, Vers 19. Die Sadduzäer haben ja Jesus stellen wollen, zur Rede stellen wollen, beziehungsweise ihn fangen wollen, mit dieser berühmten Frage von dem Mann oder von der Frau, die einen Mann nach dem anderen hatte und einer starb nach dem anderen, bis sie selbst am Leben blieb, nachdem alle gestorben waren. Und dann wird die Fangfrage gestellt, in der Auferstehung, bei ihnen an Anführungsstrichen gedacht, ja, denn sie glaubten ja an keine. Aber in der Auferstehung, von der du sprichst und die Pharisäer immer wieder sprechen, in jener Auferstehung, wenn es die gibt, welchen von diesen sieben Männern wird sie dann zum Mann haben? Und wir kennen die Antwort von Jesus. Aber Vers 19 wird das Wort Auferstehung gebraucht, und zwar das radikale Wort, das wir auch in Philipper Kapitel 3, Vers 11 haben, das man manchmal mit Ausauferstehung übersetzen möchte, was nicht ganz verkehrt wäre vielleicht, aber es ist ein bisschen stark doch. Das Wort wird einfach gebraucht für Auferstehung oder Erwecken schlechthin, ganz einfach. Dann soll, sagt das Gesetz, wenn ein Mann stirbt und er hat Brüder, dann soll ein Bruder die Witwe zur Frau nehmen, um dem verstorbenen Bruder Samen oder Nachkommenschaft zu erwecken, aus Auferstehung bringen. Da wird das Wort gebraucht. Wir haben also in der Schrift, auch an anderen Stellen, diese zwei Begriffe, Geburt und Auferstehung, verquickt, verbunden. Das ist eine Hilfe, um diesen Text zu verstehen. In der Apostelgeschichte 13, dem Text, den wir gestern Abend, glaube ich, hörten, wird gezeigt, dass Psalm 2, Vers 7 sich auf die Auferstehung bezieht, nicht auf eine angenommene Geburt des Sohnes Gottes in der Ewigkeit. Er hatte ja keine Notwendigkeit, dort geboren zu werden. Er existierte schon. Er war immer da. Aber er wurde Mensch und starb als Mensch und stand wieder auf aus dem Tode. Und das war seine Geburt oder die Zeugung Gottes, die zweite Zeugung Gottes bei seinem Sohn. Römer 8, Vers 29 noch einmal. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder, wir sind, werden ihm gleich. Jakobus 1, Vers 18, wir sind gleichsam Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, nach uns wird auch, wie wenn die Schöpfung unsere Brüder wäre, unsere Geschwister, wird die ganze Schöpfung auch neu geschaffen werden, neu gemacht, zur Wiedergeburt gebracht. Die ganze Welt wird wiedergeboren, wieder geschaffen. Offenbarung 1, Vers 5, ist Jesus der Erstgeborene von den Toten. Was wollen wir hiermit sagen? Wir wollen hiermit sagen, dass der Begriff Erstgeborene tatsächlich der Erste in einer Reihe ist. Auch Jesus. In welchem Sinne ist er Erstgeborene aller Schöpfung? Die Frage wird sehr schnell gelöst, wenn wir nicht darauf bestehen, dass wir an den Anfang der ersten Schöpfung denken, sondern beim Text bleiben, beim Zusammenhang des Textes bleiben, denn er hat Heilsbewandtnis. Das ist ein Heilstext. Das ist nicht ein Text, der uns etwas sagen will über die Entstehung der Schöpfung, auch wenn davon gesprochen wird. Dies ist ein Text, der uns sagen wird, welches Ausmaß Vers 20. Alles mit ihm zu versöhnen, Klammer auf, er stiftete ja Frieden durch das Blut deines Kreuzes, Klammer zu, durch ihn, sei es das, das auf der Erde ist, sei es das, das in den Himmel ist. Das ist weit ausgeholt. Das Kreuz steht in der Mitte und ist der Ausgangspunkt für Gott, alles neu zu machen, alles. Jesus ist aber der Erste, der neu wird, der Allererste. Römer 1. Korinther 15, alles in seiner Reihenfolge. Jesus ist der Erste, er ist der Erstgeborene aus dieser bereits bestehenden Schöpfung, die aber neu werden soll. In der neu zu werdenden Schöpfung ist er das erste Exemplar, das vom Alten zum Neuen übergeht. Er ist das erste Neue, sein Leib. Und dann folgen wir, ja, wenn wir auferstehen, Philipper Kapitel 3, Ende des Kapitels, wir werden ein Leib bekommen wie sein Leib. Und dann, drittens, folgt der Rest der Schöpfung, der ja nach unserem Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, nicht durch unseren Fall, sondern durch das Dekret Gottes. Ja, wollen wir auch in diesen Tagen sprechen. Also Jesus ist auch in Vers 15 Erstgeborener aus den Toten, aber dadurch Erstgeborener aller Schöpfung, die Verheißung dafür, dass alles neu werden soll. Kurz die Geschichte des Erstgeborenen. In seiner Geburt ist Jesus Christus Ebenbild Gottes, so wie Fleisch der ersten Schöpfung. Erstgeborener und auch Fleisch der Ebenbild Gottes und Fleisch der ersten Schöpfung. In seiner Auferstehung ist er Erstgeborener und Anfang der neuen Schöpfung. Wir wollen also dankbar sein, dass Gott uns in Jesus Christus, dass Gott in Jesus Christus so wurde, wie wir waren, damit wir würden, wie er ist. Und auf diesem Wege dann nach uns die ganze Schöpfung nachzieht. Warum kommt es, dass Jesus Christus Erstgeborener ist? Paulus begründet dieses in Vers 16. Es hatte einen Grund, warum gerade dieser Christus, der Erstgeborene wurde, zum Heil aller und des Alls. Weil er es war, gewesen war, jetzt gehen wir zurück zum Anfang der ersten Schöpfung. Warum ist er der Anfang der zweiten Schöpfung? Weil er der Anfang der ersten Schöpfung ist. Es geziemt sich, dass der Schöpfer selbst dieses tut, dieser Anfang ist. Vers 16, weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare, seines Throne, seines Herrschaften. Es könnte sein, dass hier einiges an der Glaubenslehre oder Glaubensstruktur der Irrlehrer angesprochen wird. Seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines Vollmächtige, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Gerade dieses für ihn ist bedeutungsvoll, damit er beim Neuwerden von allem als Erster dasteht. Bedenken wir, dass in der Bibel die zeitliche Reihenfolge von Bedeutung sein kann für die Rangbedeutung. Dieses Argument gebraucht die Schrift. Es ist nicht immer so, aber es kann gebraucht werden. In diesem Fall ist es so. Der Erste ist auch der Größere. Und er, in Vers 17 ist er betont, dieser ist vor allem und alles besteht in ihm. Hebräer Kapitel 1, 2. Petrus 3. Durch sein Wort lenkt er alles Geschaffene. Es hat Bestand in ihm, durch ihn. Und er wieder betont, dieser ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Und jetzt ist er bei den Lesern angekommen. Und ich hoffe, dass der Leser etwas Atem gehalten hat, etwas stehen geblieben ist, um das einsickern zu lassen, eindringen zu lassen. Was muss das für einen Eindruck gemacht haben bei der Gemeinde? Und wie zerstreut sich nicht alles, was an falschem Gebilde da im Raum stand? Irrigen Gedankengut. Jesus ist alles, das wir brauchen. Nicht nur irgendein Guter oder ein Hervorragender wie ein Saul unter anderen Menschen, der auch noch von Bedeutung ist, von besonderer Bedeutung. Nein! Gott selbst wird Mensch. Er, der Schöpfer von allem, ist der Heiland. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Gott ein Dreieiniger ist. Damit er durch sich selbst mehrzählig, wie wenn er mehrzählig wäre, er ist es auch in einem gewissen Sinne, handeln kann. Alles ist durch ihn geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen. Und es geziemt sich, dass er es ist, der dann der Erste ist in der Neuschöpfung. Drittens, was bedeutet es für die Schöpfung, eine dritte Frage, was bedeutet es für die Schöpfung, dass Christus ihr Erstgeborener ist? Zwei Bedeutungen möchte ich anführen. Es könnten mehrere sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dadurch, dass Christus der Erstgeborene, das heißt das erste neue Exemplar der neuen Schöpfung ist, wird er der Garant für das Neuwerden von allem Geschaffenen. Speziell Menschen und Schöpfung. Menschen dürfen zur Auferstehung kommen, weil Jesus auferstanden ist, mit einem neuen Leib. Jesu Auferstehung verbirgt unsere Auferstehung. Das Argument haben wir in 1. Korinther 15, der Verbundenheit. Und Jesu Auferstehung verbirgt uns das Neuwerden der ganzen Schöpfung. Durch diese Auferstehung, durch das Hervorkommen eines neuen Leibes, wird verbirgt, dass diese alles, was geschaffen wurde durch seine Hand, neu werden kann, neu geschaffen werden kann. Sodass wir in der Offenbarung lesen dürfen, siehe, ich mache alles neu, nicht nur etwas, alles. Er ist also der Garant, dass alles an Menschen und Schöpfung neu werden darf. Hier natürlich hauptsächlich die erlösten Menschen, aber auch die Auferstehung aller Menschen liegt in der Auferstehung Christi, nicht in derselben Qualität allerdings. Die zweite Bedeutung für die Schöpfung: Jesus Christus ist Kraft seiner Auferstehung, Kraft seines erstgeborenen Seins, Erbe von allen. Psalm 2 darf hier wieder angeführt werden. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Heische von mir und ich werde dir die Enden der Erde zum Erbe geben. Diesem, der in die Welt kam. Diesem, der gestorben ist, Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Er ist Erbe von allem. So wird es in Vers 2, glaube ich, gesagt. Aber Vers 3 begründet dann Vers 2 in Hebräer 1. Das ist die Bedeutung für die ganze Schöpfung der Tatsache, dass Jesus der Erstgeborene der Schöpfung ist. In seiner Auferstehung. Kommen wir noch kurz zu den Versen 17 bis 20. Ich möchte die streifen, sodass sie mit einem etwas abgerundeteren Bild nach Hause gehen dürfen. Wer ist der Sohn? Eine weitere Antwort. Er nimmt eine besondere Stellung ein. Welche Stellung? Vers 17 Anfang. Er ist vor allem. Das ist das Erste. Das dürfte zeitlich und auch rangmäßig von Bedeutung sein. Also zeitlich vor allem ist er natürlich. In der ersten Schöpfung war er vor der Schöpfung da. Bei der zweiten Schöpfung ist er der Anfang der zweiten Schöpfung. Er ist also vor ihr da, vor dieser Schöpfung da. Zweitens, 17 Mitte, alles besteht in ihm. Wie schon angeführt, Hebräer 1, Vers 3 besagt dasselbe. Durch sein Wort, spezifischer dort, oder spezieller dort ausgedrückt, durch sein Wort erhält er alles. 2. Petrus 3, die Verse 5 bis 7 als weitere Parallelstelle. Drittens, er ist das Haupt des Leibes, dieser Sohn, dieser Erlöser. Man muss immer wieder den ganzen Zusammenhang nachziehen, das alles Vorangehende, damit man die Bedeutung dieser neuen Begriffe hat. Das ist eine organische Einheit. Er ist das Haupt des Leibes. Hier haben wir zwei Bilder, Haupt und Leib. Natürlich gehört das Haupt zum Leib, aber in diesem Fall, da Jesus so sehr anders ist als wir, nicht nur wie wir, verdient das Haupt eine besondere Stellung hier, speziell noch zu nennen. Die Gemeinde ist Leib, ist also ihm zugehörig, lebensmäßig, sie gehört ihm. So stark, dass Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12, das Ganze den Christus nennen kann. Es hat Christus gefallen, uns so eins mit ihm zu machen, dass wir wirklich zu seinem Wesen gehören. Er ist das, der alles in allen füllt. Er durchdringt den ganzen Leib. Er ist in einem gewissen Sinne das, was der Leib ausmacht. Was den Leib ausmacht? Den Leib ausmacht oder der Leib ausmacht? Den Leib ausmacht, danke. Das war das Erste. Entschuldigung. Das sind die Bilder. Entschuldigung. Vers 18 Mitte haben wir die Ergänzung. 18 Mitte. Haupt des Leibes der Gemeinde, der der Anfang ist, Erstgeborene aller aus den Toten, der Anfang ist, Erstgeborene von den Toten, ja, das ergänzt das Vorangehende. Dann 18 Ende, die Bedeutung von diesem für die Gemeinde, damit er in allem der Erste würde. Hier haben wir Ginomai, das heißt das Werden, zu schnell mit Sein übersetzt. Das Wort bedeutet eigentlich Werden. Es ist ja auch das Wort, das in Johannes 1 für Erschaffen gebraucht wird. Alles wurde durch ihn, ist durch ihn erschaffen. Und hier soll Christus ein Werdender bei uns werden, das heißt der Erste in allem Werden. Das ist tatsächlich ein Werden. Das ist nicht von selbst so. Das muss bei uns errungen werden. Christus erkämpft sich diesen Platz bei uns. Denn das Böse, das Alte bei uns, will ja immer an erster Stelle sein. Das Diesseitige will an erster Stelle sein. Aber Christus soll wirklich von Anfang bis Ende in Gedanken, in allen Taten, überall in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Das Wort bedeutet eigentlich Nummer eins sein. Jesus will Nummer eins sein. Er soll den ersten Platz innehaben. In den Versen 19 bis 23 kommt die Begründung. Der ganze Gott wollte in ihm wohnen. Deshalb, hier kann ich nur einige Worte zum Schluss sagen. Man erinnert uns daran, dass in Vers 19 die Schwierigkeit des Übersetzens darin besteht, dass man es nicht wahrhaben will, das Wohlgefallen hier tatsächlich als der zentrale Gedanke stehen sollte. Nicht Wohlgefallen, Entschuldigung, Fülle. Weil es das Wohlgefallen der ganzen Fülle war. Man kann sich nicht vorstellen, dass Fülle ein Gottesbegriff oder eine Gottesbezeichnung wäre. Aber genau das will Paulus sagen. Die Struktur des Satzes verlangt diesen Satzbau. Weil es das Wohlgefallen der ganzen Fülle war, der ganzen Dreieinigkeit Gottes. Alles, was Gott ist, könnte Paulus es stärker gesagt haben? Es ist wichtig, dass das hier so steht. Denn in Kapitel 2, den Versen 9 und 10, wird er von diesem Gebrauch machen, wo er die Anwendung anbringt. Christus ist in und für uns alles geworden. Die ganze Fülle des dreieinigen Gottes, das ganze Sein, nichts weniger, wohnte in diesem Körper, in diesem Menschenkörper. Bitte plädiert ihr bei den Kolossern, haltet Jesus nicht für gering, beschneidet ihn nicht. Ihr seid beschnitten, ja, ihr seid abgeschnitten. In ihm. Der hat sich an eurer Stelle abschneiden lassen. Aber in seiner Person ist er der ganze Gott, restlos. Die ganze Fülle ist hier der Handelnde. Sie ist hier, wie in 2 Vers 9, ein Ausdruck für Gott und verdeutlicht für die von der Irrlehre umworbenen Leser, dass in Jesus von Nazareth nichts weniger, denn der ganze Gott mit allem, das er ist, unter Menschen gegenwärtig war. Das Wort Gott gebraucht der Apostel nicht. Und es einzufügen, wie man es traditionell getan hat, entstellt den Satz ein wenig, zu viel. So wie er steht, ist er gedrängter, der Satz ist gedrängter und wirkt kräftiger. Paulus will betonen, und ich zitiere Ewald an dieser Stelle, dass in dem Sohne der Liebe, wie er in Vers 13 genannt wurde, wirklich nicht etwa nur sozusagen ein Teil, sondern Gott in seiner ganzen Fülle habe wohnen und so, worauf der Nachdruck liegt, durch ihn aussöhnen, das heißt das Aussöhnen, das All des Alls habe herbeiführen wollen. Er habe das All aussöhnen wollen mit Gott. Zum Schluss noch ein Gedanken zum Begriff versöhnen. Es ist hier fast unmöglich, das Griechisch zu übersetzen. Denn das griechische Wort versöhnen bedeutet tauschen. Und das können wir nicht so übersetzen, dass beide Gedanken, Versöhnung und Tauschen, mitschwingen. Wir müssen hier mehrere Wörter gebrauchen, fast einen Satz noch hinzufügen, um das zum Ausdruck zu bringen. Kraft des Kreuzes, Vers 20. Schafft Gott nicht nur eine Versöhnung, eine Vergebung mit Gott, eine Vergebung der Sünden, eine Versöhnung mit Gott, sondern, und das ist ein Tausch, ja, ein Schuldiger wird mit einem Unschuldigen vertauscht. Ja, unsere Schuld wird mit Vergebung vertauscht, ausgetauscht. Die ganze Beziehung wird ausgetauscht und gesund. Ja. Und diesen Gedanken gebraucht Paulus, um uns zu zeigen, dass die ganze Schöpfung eines Tages ausgetauscht werden wird mit einer neuen. Kraft des Kreuzes, durch das wir eine ausgetauschte Beziehung mit Gott haben. So wird das Ganze eine organische Einheit, das ganze Heilsschaffen Gottes. Dann wird uns deutlich, warum in der Offenbarung, und ich möchte bitten, die ganze Offenbarung noch einmal mit neuem Auge zu lesen. Denn die Offenbarung ist ein seelsorgerliches Buch, mit einschließend 4 bis 19. Die ganze Offenbarung will uns zeigen, wie Gott sein Volk, sein gefährdetes Volk, Kapitel 2 und 3, wie er dieses Volk durchbringen kann in einer gefährlichen Menschheit, in einer gefährlichen Umwelt, in einer von ihm gefährdeten Welt. Er schafft Unheil in dieser Welt. Aber er kann durch alles, durch diese vielseitige Situation, kann er uns wohlbehalten durchbringen zu seinem Ziel am Ende. Denn es ist derselbe Gott, der alles schuf, derselbe Gott, der Herr der ganzen Schöpfung ist, aller Welt, König aller Könige, der unser Haupt und unser Hirte ist. Das ist tröstend. Dafür wollten wir ihm glänglich danken. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr Jesus, wir wollen dich anbeten als den Schöpfer, als den souveränen Herrn der Schöpfung. Wir wollen dich anbeten als unseren Herrn, als unseren Heiland, unseren Hirten, unseren Stellvertreter, unser Leben, als Anfänger und Vollender unseres Glaubens, unseres Glaubensweges. Wir danken dir, Herr, für diesen gebrechlichen Mann Paulus, den du als gebrechliches Gefäß gebrauchen konntest, um die Herrlichkeit im Angesicht deines Sohnes uns zu verklären. Erhalte uns, Herr, bei dem einen, dass wir diesen Namen fürchten und gleichzeitig lieben von ganzem Herzen. Amen. Ich danke, dass Sie so treu dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen und wenn Sie es schaffen können, kommen Sie nach Ettlingen, es ist ja gar nicht weit, das hat Bruder Beam unter Beweis gestellt, indem er hier war. Vielleicht sehen wir uns wieder dort. Ansonsten, früher oder später, auf alle Fälle.